Ausgabe. Der Fussi-Check mit Julian und Martin.
Am 15. April. Der April macht ja bekanntermaßen, was er will. Also machen wir auch, was wir wollen. Ein Fussi-Check. Hallo Martin.
Ja, wir machen sowieso, was wir wollen. Zum Beispiel diesen Podcast gemeinsam, ne?
Genau, das ist ein ganz, ganz großes Leidenschaftsprojekt mit allen Themen, über die wir sonst nicht sprechen können im normalen Leben. Wobei du ja schon, du machst das ja auch beruflich.
Über die sprechen wir eigentlich schon im normalen Leben, aber es interessiert sonst keine Sache.
Ja, das stimmt. Ja, hier haben wir wenigstens ein bisschen Feedback.
Ja, eben, weil irgendwie es unterscheidet sich ja dann doch die Hörerschaft von uns und den Freundeskreisen von uns. Also so geht es mir oft. Also meine engsten und besten Freunde, die man ja so an einer Hand oft abzählen kann, die interessiert sich wirklich null für mein Zeug und für Puppen. Aber trotzdem ist man befreundet. Aber so ist
aber
es halt.
Ist das dann nur negativ oder würdest du sagen, eigentlich auch ganz erfrischend, wenn man nochmal so einen Einblick in andere Leben kriegt?
Ja, Kontraste ziehen sich an. Ne?
Genau. Es ist,
nein, die haben ja auch Themen, die mich nicht interessieren.
Die dich nicht interessieren, genau.
Aber das Wichtige ist ja immer, was mich fasziniert an Menschen, ist eine Leidenschaft, wenn sie sowas haben für etwas. Und das kann dann auch was ganz, ganz anderes sein, was die sammeln, was die gerne angucken, was die möchten. Wenn ich merke, da brennen Leute für ein Thema, dann fasziniert mich das oder dann interessieren mich diese Menschen. Und das habe ich mit meinen Themen und das haben andere mit ihren Themen. Und dann ist es manchmal wurscht.
So geht es mir auch. Und deswegen mag ich auch so, wir sagen ja immer Nerds, ne? So leidenschaftliche Leute, mag ich lieber, als wenn jemand sagt, ja, als Hobby gehe ich ab und zu mal in den Garten und einmal die Woche zum Zumba.
Ja, oder noch schlimmer, ich habe keine Hobbys.
Oh, ja, genau.
Ich weiß gar nicht, was ich heute Abend machen soll.
Vielleicht gucke ich ein bisschen Fernsehen, dann gehe ich schlafen.
Ach, aber es läuft ja immer nix.
Am Wochenende gehen wir zu den Schwiegereltern. Tja, naja. Okay.
Na gut, da müssen die selber mit fertig werden. Wir interessieren uns, für unsere Themen und für Menschen, die für irgendwas brennen.
Ja, oder für Brote. Wir hatten in unserer letzten Folge uns mit Bernd dem Brot beschäftigt, der ja 25 Jahre alt wird. Tommy Krapfeis haben wir besucht und dazu gibt es sicherlich auch ein bisschen Feedback. Wollen wir damit anfangen?
Ja, das können wir gerne machen. Ich kann ja ganz heiß aus dem Backofen erzählen.
Ja.
Die Folge hat uns ja fast ein bisschen eingeholt, weil das Interview mit Tommy Krapfeis haben wir ja Ende letzten Jahres geführt. Und tatsächlich Anfang diesen Monats, also wir haben jetzt April 2025, wurden tatsächlich neue Bernd das Brot Sachen fürs Fernsehen produziert. Also ich kann das, glaube ich, so rausplaudern, weil erstens Tommy Krapfeis weiß ein bisschen darüber schon was erzählt hat und es gab auch irgendeine Pressemitteilung und ein Foto tatsächlich vom Drehteam ist irgendwo aufgeploppt und wer macht natürlich auch da wieder mit? Mein lieber Freund und Kollege Carsten Hafke, der da auch eine Puppe hochhält und mitspielt.
Ja.
Also Tanja Schumann
ist auch wieder dabei als Stimme.
Genau.
Ich gesehen,
die sind das Doppelpack, weil Tanja Schumann keine Puppenspielerin ist, aber eine gute Sprecherin. Spricht sie Chili das Schaf und Carsten bewegt es. Und ich habe ihn jetzt seitdem gar nicht wieder gesehen. Ich sehe ihn jetzt nächste Woche und dann werde ich ihn natürlich ein bisschen ausquetschen.
Auf jeden Fall.
Wie es denn so war und ob sehr viel gekrümelt wurde und so weiter.
Laut dem Bild war es ja auch genau dort, wo Tommy es uns gezeigt hat. Er hat nämlich in seinem Haus so einen leeren, trockenen Swimmingpool und hat er gesagt, das wird unser Bernd das Brot-Studio. Und ich glaube, das Foto, was da auf den Instagram-Seiten von Tommy Krapfeis und so zu sehen ist, ist auch dort entstanden.
Ja, das werde ich alles nachforschen.
Ja,
das finden wir
wird nachgereicht. Genau.
Vielleicht.
Die Christina hat geschrieben auf Facebook, die Bernd-Folge ist wieder klasse. Bernd habe ich ja gefeiert ohne Ende. Silvester war Dinner für Brot Pflichtprogramm und auch sonst hat sie fast alles verschlungen. Und die Christina hat auch einen Plüsch-Bernd, der immer noch bei ihr wohnt. Und sie ist jetzt durch unseren Podcast angefixt, auf YouTube nach Bernd zu suchen. Da gibt es eine ganze Menge. Es gibt auch einen Bernd das Brot-Fan-Kanal von irgendjemandem, der offensichtlich privater Videokassettenaufnehmer ist. Und der hat da so viel hochgestellt, konnte ich zur Vorbereitung mir auch nicht alles angucken.
Nee, wir haben es gar nicht geschaut. Wir hatten ja Tommy Krapfeis da, der uns ja alles erzählt hat.
Genau.
Ja. Da hat mich jemand übrigens auch drauf gebracht, ein Kommentar von Daniel. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass Tommy über uns davon was erzählt hat. Der schrieb nämlich, während meines Studiums in Erfurt wurde die große Bernd-Figur aus der Stadt entführt. Das war auch eine skurrile Geschichte damals.
Stimmt.
Also es stehen ja in ganz Erfurt, für die, die es nicht wissen, in Erfurt ist der Kika, der Kinderkanal, beheimatet. Und da stehen in ganz Erfurt so über die Stadt verteilt Figuren, große Figuren, mit den Kika-Stars, also da gibt es auch Captain Blaubär und die Maus und Bernd das Brot eben auch und noch ein paar andere. Und der wurde mal entführt, das ist wirklich eine ganz lustige Geschichte, die ich jetzt auch noch mal mir ein bisschen angeguckt habe. Wir führen die jetzt hier gar nicht so aus, weil ich möchte an der Stelle, das hat nämlich auch Aufgrund dieses Kommentars von Daniel hat das nämlich jemand drunter gepostet, dass es nämlich dazu eine schöne Podcast-Folge aus der Reihe Too Many Tabs gibt. Ein Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann, von unserem Freund Miguel Robitzky und Caro Worps, die immer auch sehr skurrile Geschichten aufarbeiten und noch ein bisschen was dazu erzählen. Und die führen in ihrer September-Ausgabe vom letzten Jahr mal diese ganze Entführungsgeschichte, also dröseln die mal so ein bisschen auf und erzählen was darüber. Also die Mühe sparen wir uns jetzt hier in diesem Podcast. Da empfehle ich einfach mal, geht mal rüber zu Too Many Tabs. Das könnt ihr euch sowieso anhören. Die machen ganz tolle Sachen da. Und die erzählen diese Bernd-das-Brot-Entführungsgeschichte, die wirklich sehr skurril ist. Und ich habe mir jetzt nur noch mal, das zeige ich dir jetzt noch mal, hier habe ich das mal rausgesucht. Huch, nee, warte. Moment, ich stolpere gerade in meinem Fotoalbum hier durch die Gegend. Es gibt da sehr lustige Fotos. Also diese Figur wurde also entführt von irgendwelchen Leuten. Und dann wurde die Figur aber auch wieder gerettet und von der Polizei da aus dem, wie nennt man denn das, aus dem Tatort, vom Tatort dann zurückgeholt. Und da gibt es dann quasi eine sehr lustige Pressefotos, wie dann mehrere Polizisten diese 2 Meter große Bernd das Brot-Statue dann da aus der Entführungszelle da.
Das ist aber ein großartiges Bild.
Ja, kann man sich
Sondereinsatzkommando war unterwegs, um Bernd das Brot zurückzuholen.
Ja, was hast du heute gemacht? Ich habe ein Brot von den Entführern befreit.
So. Ja, das gibt es ja mehrfach. Ne? In der Geschichte der Puppen wurden ja öfter mal so kleine Diebstähle begangen und dann auch irgendwann wieder reumütig zurückzugeben. Ja, ja.
Die Führung war übrigens, wann waren die? 2009, glaube ich, war das alles. Und ich habe ja auch erzählt in unserer Bernd das Brot-Folge, dass ich ja mal eine Begegnung mit der Bernd das Brot hatte im Rahmen eines Interviews bei der TV Spielfilm. Ja. Und wie es der Zufall wollte, hat mir tatsächlich der Journalist, der damals diesen Artikel oder dieses Interview mit uns gemacht hat, der hat mich angeschrieben, Michael Scholten.
Aufgrund des Podcasts oder einfach so?
Ja, lustigerweise noch, also es überschnitt sich. Also wir hatten unseren Podcast schon aufgenommen. Es gab aber schon die Ankündigung, dass wir Bernd das Brot machen. Und so in dieser Schnittmenge, in diesem toten Winkel quasi, bekam ich diese Nachricht rein. Also weder, dass man das hier noch oder da noch mal erwähnen könnte, aber eben jetzt. Da schrieb mir Michael Scholten und hat noch mal was dazu geschrieben und hat mir noch mal ein ganz hübsches Making-of-Foto geschickt von diesem Fotoshooting, das ich gerne noch mal zeigen möchte. Wo man uns alle sieht, da sieht man den sehr jungen Martin Reinl von vor 25, 20 Jahren oder irgendwie sowas um den Dreh, ich weiß es gar nicht mehr, wann es war, dann eben auch den ebenso sehr jungen Tommy Krabbeweis mit Bernd das Brot, Björn Hergen schimpft mit Karlchen und Attik Karga, der damals diese Bernie- und Erdfiguren gemacht hat. Ja. Dazu schrieb mir, der ist schon verstorben leider, der Attik. Dazu schrieb mir auch jemand, dessen Namen ich jetzt gerade nicht habe. Nachdem hier kurz Attik Karga genannt wurde, meine Frage an Julian und Martin, kennt ihr die Sketchreihe Lindenstraße, Ecke Sesamstraße, der Freitagnacht-News, aus der dann Bernie und Erd bzw. Unbekannter Nummer 1 und Unbekannter Nummer 2 entstanden?
Der Titel schon, der sagt mir was. Ich hätte es jetzt nicht mehr richtig vor Augen, wie das ganz genau aussah.
Weil ich kenne natürlich Bernie und Erd, die sieht man hier auch auf diesem Foto, die dann nicht mehr Bernie und Erd heißen durften, weil der Sesame Workshop eine einstweilige Verfügung erlassen hat.
Ja, aber das ist ein bisschen Barbara Streisand-Effekt, was man hier rausgemacht hat, ne?
Ja, naja, gut, und dann, den kenne ich nicht, ist die auch mal in den Freitagnacht-News aufgetreten?
Nein, die wollte doch nicht, dass ihr Haus gezeigt wird und dass ihre Adresse genannt wird und dann ging das verpixelte Bild erst recht rund um die Welt.
Ach so.
Also das ist, wenn du quasi etwas größer machst, als es ist, weil du es ansprichst, dass du das nicht gern hättest und sich da alle draufstürzt, die hätte das nicht gern und dann wird es halt das Thema, macht es dann größer als vorher, die Nachricht.
Hieß es dann immer unbekanntes Haus Nummer 1?
Das weiß ich nicht, das wäre möglich, ja.
Okay.
Ja, ich wurde auch oft gefragt, ob wir mal über Bernie und Erd sprechen. Ich freue mich schon drauf. In 2-3 Jahren werde ich dich da mal überreden.
Ja, da bin ich ja gar nicht so. Ich habe tatsächlich durch Bernie und Erd mehr oder weniger den Carsten Hafke damals kennengelernt.
So.
Weil wir beide beim Casting waren dafür oder zu irgendeinem Projekt, was mit diesen Puppen stattfinden sollte. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Bei ihm weiß ich es gar nicht mehr.
Jetzt muss ich auch mal kurz überlegen, zeitlich, da hat der Carsten den Bernd auch noch gar nicht gespielt, ne?
Nee, aber er war schon in der Sesamstraße und es gab deswegen Stimmt. auch ja. Ärger.
Naja, gut.
Und sagen wir es mal so, wir dürften es jetzt nicht mehr so ohne genau. weiteres. Also ja. wir bei der Sesamstraße als Puppenspieler unter Vertrag sind und das ja auch sehr gerne sind, sichern aber auch gleichzeitig auch der Sesamstraße zu, dass wir nichts machen, was diese Marke irgendwie in den Schmutz oder in den Dreck zieht. Ist jetzt die Frage, ob das Bernie und Erd wirklich tun, aber es ist natürlich, also alle, die Bernie und Erd kennen, wissen ungefähr, was da passiert und es ist schon etwas das 360-gradige Gegenteil von dem, was sonst in der Sesamstraße passiert. Also wir verpflichten uns ein bisschen dazu, da ein bisschen auch die Marke zu schützen und ein bisschen darauf zu achten, was wir da so drumherum alles tun.
Also kriegt man von Elmo oder als roten Kumpel erstmal keine CD im Online-Shop?
Also nicht mit meiner Stimme drauf.
Nicht mit deiner Stimme, okay. Ja. Die Lisa hat uns auf Spotify kommentiert zu Bernd. Vielen Dank für die tolle Folge. Ich habe als Kind Bernd sehr gefeiert, vor allen Dingen die Events. Und da erwähnt sie besonders die Schiffsschaukelbremserin. Das ist mein Lieblingssinn. Das ist wohl ein Lied, das singt sie immer noch. Es gab nämlich zu Bernd in der Tat relativ viele Sachen drumherum. Deswegen ist man auch so erstaunt, dass es so still um ihn geworden ist. Weil er war früher im Kika wirklich wahnsinnig präsent. Und ja. sie sagt, gerade die damaligen Bernd-Kinder sind jetzt im richtigen Alter, selber Kinder zu haben. Und der Zeitpunkt für das Comeback wäre sehr perfekt, sagt sie.
Ja, siehst du? Und das ist ja jetzt auch gerade. Aber in der Tat, das ist so, es gibt so Sachen, die verschwinden. Ne? Also es gab ja, ja. wirklich gefühlt massig Bernd das Brot Merchandise, wovon man irgendwie gefühlt nichts mehr
sieht. Oh, da habe ich jetzt gleich was für dich. Darf ich da direkt drauf aufspringen? Auf diesen
Hast du mir ein Brot gebacken?
Ja, aber ich habe nämlich jetzt auch mal ein Bild mitgebracht. Erstmal vielen Dank an den Richard, den größten Bernd-Fan der Welt. Der hat uns auch die Schnipsel zusammengestellt, letztes Mal für das Intro, das wir rausgesucht haben. Und er sagt, selbst als großer Bernd das Brot und Tommy Krabbeis-Fan waren für ihn noch ein paar interessante Sachen dabei. Das meiste von den Insights wusste er aber natürlich schon. Und ich schicke dir jetzt mal ein Bild von seiner Bernd das Brot-Sammlung. Und dann könnt ihr nämlich jetzt auch in der YouTube-Spur direkt mal sehen, was es alles gibt.
Schön. Ist das die vollständige Bernd das Brot-Sammlung? Nicht bestimmt nicht, oder?
Da ja, das weiß ich nicht. Vielleicht hat er noch ein paar ausgestopfte Figuren noch da. Aber also diese kleinen Figuren, die werde ich mir vielleicht auch mal bei eBay besorgen. Oh, hast ja. du das eigentlich? Du hast auch so viele PVC-Figuren.
Nee, ja, ich bin ein großer Fan von so kleinen PVC-Figuren. Ich,
ja,
ich,
eben.
Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas triggert das kleine Reinelchen da, dass ich all diesen Scheiß sammeln und haben muss. Aber das nicht. Wie gesagt, ich bin mit Bernd das Brot nicht so intensiv aufgewachsen tatsächlich. Ich war dazu sehr damals in der Zeit, als das entstand, mit dem Haselhörnchen beschäftigt und meinem eigenen Kosmos. Aber das ist schon ganz schön. Ich mag ja solche Bilder von solchen Sammlungen immer gerne.
Ja, ja.
Ich war ja, es gibt so ein Buch über Jim Henson, Jim Henson The Works. Das war so eins der ersten Henson-Bücher, was ich so hatte, was über ihn ging und über diesen ganzen Muppet-Kosmos. Und da erinnere ich mich, da ist so eine große Doppelseite drin, wo auch so ein ähnliches Foto wie das hier, wo man so ganz viel zu sammeln, so das ganze Merchandise so abgebildet war. Also nicht alles, sondern ein Teil davon. Und da habe ich stundenlang davor gesessen und habe dann immer geguckt, was habe ich davon und was
ja,
kann ich noch
finden. Ja, ich habe jetzt auch richtig Lust bei, ich habe ja so eine kleine Sammlung von Oscars. Du hast ja wahnsinnig viel, aber du hast auch so nahezu alle Kermits, die es so gibt in dieser Art.
Nee, lange oder? Nicht, lange
aber,
nicht.
Aber viel, ja, ja. viel.
Irgendwann beschränkt man sich auf Sachen. Irgendwann ist, na gut, es ufert bei mir immer wieder, es fängt mal an auszuufern und dann habe ich irgendwann gesagt, vielleicht konzentriere ich mich mal nur auf eine Sache.
Ja, ich finde es schick, so von einer Figur alles zu haben und Bernd wäre so eine Idee auch, weil das ist auch so ein bisschen nicht ganz so kindlich, weil es ist eh zu spät bei uns beiden. Wir brauchen jetzt nicht anfangen, so einzelne, nicht ganz so kindliche Sachen. Aber gut, egal.
Das ist dann der Zug ist abgefahren, tut mir leid.
Genau. Dann hat der Richard noch bestätigt, das, was Tommy auch gesagt hat, dass Bernd früher anarchischer und witziger war als später. Und er schreibt, auch wenn Bernd es nie ins Ausland geschafft hat, so gab es immerhin einen offiziell synchronisierten Auftritt von Bernd. Und zwar lief in Ungarn auch die ProSieben-Märchenstunde. Und in der Folge Frau Holle hatte Bernd einen Gastauftritt als Brot natürlich. Und er fragt noch eine an dich jetzt. Beim Haselhörnchen gab es damals als Nebenfigur den Jammerlappen,
ja.
der ihn immer stark an Bernd erinnert hat. Eher ruhig und depressiv, umgeben von überdrehten anderen Puppen, hat Martin die Parallele damals auch so gesehen oder gar bewusst angelegt?
Nein. Also, ja gut, was heißt Parallele gesehen? Bestimmt. Also, das, aber das ist purer Zufall. Es hat nichts, also da ist weder, da hat weder der eine von dem, vom anderen geklaut. In dem Fall. Nee, das ist ein Zufallsprodukt.
Okay.
Und
dann führt er noch an, das Haselhörnchen teilt ja leider auch Bernds Schicksal, dass nur ein Bruchteil der Filmchen aus Toko TV auf DVD erhältlich sind. Gibt es da vielleicht noch mal irgendwann was?
Tja, ich fürchte nicht, aber man, ja, ich sage einfach mal nein, weil ich habe da auch nicht die Hoheit drüber. Ich habe die Dinger zwar gemacht und produziert, aber das waren ja, das ist auch so ein bisschen undurchsichtig alles. Wir müssen irgendwann mal reden, wenn wir ausführlicher über das Haselhörnchen.
Ja, bitte.
Ich kann an dieser Stelle aber mal einen kleinen Hinweis verkünden, das wollte ich eigentlich erst später machen. Ich drifte mal ganz kurz ab, wo wir jetzt gerade das Haselhörnchen erwähnen, weil am 27. April, also in diesem Monat, falls man uns halbwegs aktuell hört, 27. April 2025, feiert nämlich der Sender Super RTL oder Togo oder wie auch immer das ist. Der Name ist ja ist vielschichtig. Tagsüber heißt es mittlerweile Togo, abends heißt es RTL Super. Für mich heißt es immer noch Super RTL. Also jedenfalls dieser Sender, ja, feiert tatsächlich am 27. April seinen 30. Geburtstag. Auch ein bisschen erschreckend, wenn ich darüber nachdenke, weil ich kann mich noch erinnern, als das losging.
Ich auch.
Und da laufen den ganzen Tag über dann irgendwelche Sachen da, wie immer auf dem Sender. Und dazwischen habe ich jetzt gerade ganz frisch produziert so ein paar lustige kleine Clips, die dann auch mal so zwischendurch nochmal so laufen werden, wo wir das ein bisschen, den Geburtstag ein bisschen zelebrieren, also hauptsächlich Wuselgusel und Simon, die dann so ein bisschen das nochmal zum Thema machen. Und da durfte ich, habe ich hingekriegt, dass wir tatsächlich zumindest in einem kleinen, einminütigen Clip nochmal das Haselhörnchen spielen oder zeigen. Und das wird also ein Mini-Comeback dann im Fernsehen haben, nach 16 Jahren, die es nicht mehr auf dem Schirm war.
Originalpuppe,
es war wirklich ein bisschen komisch. Ich habe die jetzt, also ich meine, ich sehe es jeden Tag. Es sitzt bei mir ja hier im Büro, in der Werkstatt, direkt immer neben mir und guckt mich an jeden Tag. Aber ich habe es auch wirklich sehr, 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 sehr lange nicht mehr auf dem Arm gehabt und ich habe es vor allen Dingen auch sehr, sehr lange nicht mehr gespielt und gesprochen und habe dann auch so festgestellt, ich komme da stimmlich gar nicht mehr genauso hin, wie ich das vor 16 Jahren gemacht habe.
Das macht ja nichts.
Man verändert sich ja doch im Laufe der Zeit ein bisschen. Ja, und es war ein komisches Gefühl. Ich habe das jetzt gerade vor ein paar Tagen, haben wir das erst aufgenommen. Ich sagte, irgendwie ist es irgendwie so ein alter Bekannter, den man wieder trifft. Das ist wie so ein Klassentreffen war das so ein bisschen. Auch wenn es ist absurd, obwohl die Figur neben einem sitzt. Aber man nimmt nochmal so eine Figur und so eine Rolle ein, die man.
Aber eine süße Idee, das so zu machen. Ist das vom Sender aus entstanden, die Idee?
Tatsächlich kam so der Impuls von denen. Die sagten, du kannst doch auch nochmal das Haselhörnchen hochhalten. Und dann dachte ich, ja, warum nicht, wenn ich darf? Total gerne. Und dann machen wir tatsächlich es ist wirklich nur ein ganz kleiner Auftritt, aber es hat irgendwie viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, es war so ein bisschen so ein Zurück in die Zukunft-Moment, weil dann Wuselgusel und das Haselhörnchen treffen aufeinander. Das sind so zwei Kosmen, zwei Universen, die sich da irgendwie plötzlich so begegnen.
Wie damals die Jetsons und die Flintstones.
So eine Nummer war das. Was natürlich auch noch die Herausforderung war, dass Wusel natürlich von der Stimmlage ähnlich eingeordnet ist wie das Haselhörnchen und ja, da musste ich ein bisschen dran fuchsen. Aber es ist eine kleine Programmempfehlung an dieser Stelle. Wir haben 27. April, Langeweile hat, schau doch mal ein bisschen Super RTL. So, das dazu. Apropos hier Kindheitserinnerungen und so weiter, was hatte ich denn hier noch? Florian schrieb nämlich zu Bernd, wir kommen jetzt wieder zu Bernd, mich hat Bernd immer an Marvin, den chronisch depressiven Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis, erinnert. Ich finde, die beiden sind irgendwie Brüder im Geiste. Kennst du Per Anhalter durch die Galaxis?
Ja, lange, lange, lange her.
Ja, bei mir auch. Ich muss gestehen, da bin ich gar nicht so groß im Thema. Aber vielleicht sollten wir das uns auch mal angucken.
Vielleicht.
Das
ist ja auch. Gerade sind wir in einem anderen Thema. Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir in der nächsten Folge besprechen.
Nee, das sagen wir am Ende. Das ist der Cliffhanger.
Ja.
Am Ende dieser Folge werden wir mal verraten, worum es das nächste Mal geht.
Genau, ja. Okay.
Aber erst am Ende.
Gut,
das sind wir noch lange nicht.
Nee.
Ja, Per Anhalter durch die Galaxis muss ich mich mal mit beschäftigen, tatsächlich. Ich weiß, also es gibt so eine Fernsehreihe dazu, die ich jetzt mal als Kind gesehen habe. Ist, glaube ich, ursprünglich auch ein Hörspiel eigentlich gewesen, was dann erst dann verfilmt und verbucht wurde. Aber kann ich nicht so viel dazu sagen, lieber Florian. Aber ich arbeite mich rein. Und der Julian bestimmt auch.
Ja, ich habe irgendwie gerade durch den Titel mich erinnert an die Serie Mein Onkel vom Mars. Kennst du das?
Nee. Den kenne ich nicht.
So eine
ich hatte zwar auch einen Onkel, von dem ich gedacht habe, dass er da herkam. Aber
mit 107 Folgen. Aber vielen Dank für den Hinweis. Gucken wir uns auch mit an. Alles klar.
So, dann habe ich hier Krankfried Jumpman hat uns geschrieben: Ich finde es echt schön, was ihr da macht. Ich habe eure Popkultur vor etwa 4 Wochen entdeckt und bin erstaunt, wie wenig ich über das Fernsehpuppenspiel wusste. Wie es der Zufall will, habe ich durch Konfetti-TV, Haselhörnchen und Chili-TV meine Puppenliebe entdeckt. So sind mir über die Jahre einige Dinge aufgefallen, wie dass Bernds Farbe heller wurde oder dass die spätere Bernd das Brot-Serie weniger überdreht war. Und er selbst hört uns immer, während er selber Comicfiguren zeichnet. Und hat da viel Spaß dann mit uns und schreibt, was ihm bei uns gefällt. Es gefällt ihm vor allem, nachdem es nicht nur um Puppen geht, sondern auch noch Julian Schlichting dabei ist.
Oh, das war aber nett.
Ja, also bei uns geht es nicht nur um Puppen, sondern Julian Schlichting ist auch
das
dabei.
Das sehe ich doch als positiv. Man könnte es ja auch andersrum sagen. Ja, es ist schade, dass es nicht nur um Puppen geht, sondern, naja.
Du bist auch dabei.
Ja, vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Wer auch immer das war.
Das war Krankfried Jumpman.
So ist es. So ist es. So. Ich hätte noch ein bisschen Gemischtes. Darf ich oder hast du noch was zu Bernd?
Mit Bernd, da habe ich. Da ist
erstmal was
nachtragen. Die Brotdose ist geschlossen, ja.
Und zwar hatten wir vor 2 Monaten bereits angesprochen, dass wir ein Bild suchen aus der Sesamstraße, so ein Vorschaubild. Wir kommen gleich. Und das hatte mir in der Zwischenzeit längst der Dennis über Facebook geschickt. Ich habe das letzten Fusselcheck vergessen. Reiche ich hier nach? Das wurde ja von einem unserer Hörer gesucht. Ich nehme an, das ist es, was du meinst mit Ernie und Rosa. Da wird es nicht mehr viele andere geben. Ich habe mich ehrlich gesagt, Martin, an dieses Bild nicht erinnert. Bei dir hat es ein bisschen das Nostalgie ausgelöst, ne?
Ja, irgendwie, also für alle, die mal wieder, ich muss das ja immer wieder gerne darauf hinweisen, die es jetzt nicht, die uns jetzt nur hören, Pech gehabt, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber auf YouTube kann man es sehen und auf, kann man es noch woanders sehen?
Popkultur.de/23F. F für Fusselcheck.
Ah, okay, so heißt das. Naja, also da kann man, also man kann es auch irgendwo im Internet sehen. Ich hab's irgendwie nicht so, also es macht jetzt nicht so klick-klack, ach das natürlich. Aber es ist so ein Bild, es kommt einem bekannt vor, aber vielleicht ist es auch nur so das allgemeine Design, was
ja, es wirkt halt extrem unansprechend von den Farben her zusammen. Ne?
Es sieht natürlich auch schon so schön verblassen, vergrisselt aus,
ja.
Wie halt Fernsehen damals aussah.
Aber wir finden alles hier. Also wenn ihr auch irgendwas sucht, einfach melden.
Ja, ich hoffe es. Das bringt mich nämlich auf eine Nachricht, wo ich nämlich selber ein bisschen ratlos war. Ich bin mal gerade jetzt beim Thema, beim Muppet-Movie.
Was war das? Also im Kopf jetzt wieder zurück.
Vorletzte. Also
Muppet-Movie,
Im Muppet-Movie, da ging es ja, da haben wir uns ja ein bisschen über Synchronstimmen mal wie oft unterhalten, dass Bibo da die Stimme von Ute Mora aus der Lindenstraße hatte und so. Naja, und das stachelt ja immer Menschen an, auch zu solchen Themen Fragen zu schicken. Und da hat nämlich Max gefragt, Fossis Singstimme, also Fossi Bär, ne? Fossis Singstimme klingt in den alten Synchros immer etwas anders als seine gewöhnliche Stimme von Bruno Pantel. Im Internet habe ich bisher keine Antwort darauf gefunden, wer den Gesang übernommen hat. Wisst ihr dazu mehr? Als ich neulich im Abspann von Die Muppets erobern Manhattan das Lied ohne ablenkende Figuren onscreen hörte, klang mir Fossis Teil verdächtig nach Rolf, also Michael Rüth. Was sagt ihr zu der Theorie? Das müsste ich mir nochmal anhören, aber ich glaube nicht, dass es Michael Rüth war. Und es stimmt, dass Fozzie Bear oft in Gesangsstimmen, also wir reden jetzt von alten Muppet-Show-Synchros und den ersten 3 Spielfilmen, da hat Fozzie oft, wenn er singt, eine andere Stimme. Ich habe das jetzt versucht, mal auf die Schnelle zu recherchieren. Ich habe es noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Also Fozzie und auch Gonzo singen oft in einer anderen Stimme. Wir bleiben mal dran. Ich werde da mal gucken, ob ich da irgendwie noch Anhaltspunkte finde.
Ja, ein ganz, ganz klassisches, altes, komisches Phänomen, dass manchmal die Singstimme anders ist. Man kann es halt so halten wie bei den Simpsons, was mir auch nicht gefällt, dass man den Musikteil einfach gar nicht synchronisiert. Dass man es einfach in Englisch weitermacht, finde ich auch komisch, aber...
Ja, das haben sie in der Muppet Show natürlich immer gemacht, wenn die Menschen, die Gaststars gesungen haben.
Ja.
Ganz wenige Songs der Gaststars, wo sie auch mal den gesamten Song eingedeutscht haben. Also kannst du deine Hand abzählen. Und sonst haben sie halt immer nur, wenn die Puppen alleine gesungen haben, das synchronisiert. Obwohl mich das immer auch fasziniert hat, wenn dann mal so die originalenglischen Stimmen dann durchblitzten, auch in der deutschen Fassung, fand ich das immer so spannend, diesen Moment mal zu hören. Ach, so klingen die also in
Du Original. Schon, aber vielleicht ich, waren ja. andere Kinder eher so ein bisschen irritiert.
Ja, ja. So, apropos Bibo und Big Bird und Synchronstimmen und so weiter. Wie gesagt, im Muppet-Movie wird Bibo von Ute Mora gesprochen.
Ja, ja, ist ja bekannt.
Dazu das
ist ja bekannt.
Hat Florian hat uns dazu noch geschrieben, bei seinem Auftritt in der Muppet-Show, also Bibo war ja auch mal in der Muppet-Show in einer Folge zu Besuch, das spielen wir ein in unserer Folge über Miss Piggy, gibt es dazu einen kleinen Tonschnipsel. Also bei seinem Auftritt in der Muppet-Show wurde Bibo wie im amerikanischen Original Big Bird genannt, was mich als Kind sehr irritierte, denn ich kannte den Namen nicht. Synchronisiert wurde er dort nach meiner allerdings nur dunklen Erinnerung von Inge Schulz, die unter anderem auch Vickys Mutter Ilva sprach und deren Stimme auch sonst öfter mal in der Muppet-Show zu hören war. Aber beschwören könnte ich das nicht. Julian und Martin, vielleicht könnt ihr das ja mal überprüfen. Wäre interessant, ob das stimmt. Ich habe es überprüft und es stimmt nicht ganz. Also in der Muppet-Show hat Bibo tatsächlich eine weibliche Synchronstimme. Es ist aber nicht Inge Schulz. Aber Inge Schulz hat Bibo synchronisiert in Die Muppets feiern Weihnachten. Das war dieses Weihnachtsspecial, wo die ganzen Muppets bei Fossys Mutter feiern.
Ja.
Da ist es in der Tat Inge Schulz. Vielleicht hat Florian das irgendwie durcheinander gewürfelt in seiner dunklen Erinnerung.
Ja, aber das ist auch da habe ich das zum ersten Mal mitgekriegt, dass Bibo auch weiblich synchronisiert werden kann.
Ja.
Grauenhaft.
Naja. Ach, was soll's. Das war 1987 schon Diversität gelebt, ja, im deutschen Fernsehen. Das ist wie die blaue Elise ja eigentlich auch ein männlicher Ameisenbär im Original war und im Deutschen von Marianne Wischmann synchronisiert wurde und tatsächlich sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig ist.
Ja. Der Jens hat uns eine Nachricht geschickt und hat geschrieben, über den Hallo-Spencer-Film und Fest und Flauschig bin ich auf diesen Podcast gestoßen und höre mich seitdem durch alle alten Folgen durch. Menschen, die sich über die Dinos unterhalten, denen könnte ich tagelang zuhören. Er wünscht sich den Dark Crystal, den dunklen Kristall. Ja, und die Nachfolgeserie auf Netflix, schreibt er noch. Und er empfiehlt das Puppentheatermuseum in Berlin-Neukölln, www.puppentheater-museum.de. Da sagt er nämlich, sollen wir eigentlich dafür aufrufen, dass sie nicht schließen müssen, weil die kurz vor der Pleite standen. Jetzt war ich heute auf der Seite, sie sind gerettet. Ihr könnt natürlich aber da trotzdem hingehen.
Da müssen wir ja nicht mehr aufrufen.
Nee, aber erstmal ist alles gut. Also ich glaube, da fällt dem Jens auch jetzt ein Stein vom Herzen. Ich habe mal ein paar Bilder eingeblendet in der YouTube-Spur. Das ist so diese Art von Puppen, mit denen wir uns ja auch noch gar nicht beschäftigt haben, ne?
Ich sehe sie noch nicht. Zeigst du sie mir auch? Oder,
ja,
oder muss ich jetzt
du schon haben.
Ah ja, ich bin verrutscht. Der Julian und ich, wir kann man an der Stelle auch verraten, wir sitzen nicht zusammen in einem Zimmer. Ich bin in Köln und er ist in Düsseldorf.
Einmal waren wir zusammen im Hotel.
Ja, nur einmal haben wir es zusammen gemacht.
Einmal war
so, jetzt zeigst du mir diese Puppen. Okay, das sind, das ist nicht so ganz das, was wir sonst hier besprechen, aber interessant. Wo ist denn da oben und wo ist da unten? Naja.
Ja, aber vielleicht, wenn du mal wieder in Berlin bist, du liebst ja die Stadt, dann kannst du das ja vielleicht mal besuchen.
ja, ich finde die Stadt ganz toll. Aber ich bin auch tatsächlich bald in Berlin und vielleicht.
Willst du wieder im Tippi?
Im Tippi am Kanzleramt im Mai. Kommt alle vorbei, wenn ihr mögt.
Ja.
9. bis 11. So, schon wieder Werbung gemacht.
Heute vielleicht mehrere Tage.
Es reiht sich ein Werbeblock neben dem nächsten.
Wenn du einmal im Tippi bist, dann willst du da auch nicht wieder raus.
Genau. Ich finde den Ausgang nicht. So, im letzten Fusselcheck haben wir mal kurz am Rande die Jim Henson Hour erwähnt. Eine Special-Reihe von Jim Henson, die er gemacht hat, Ende der 80er oder so. Und da habe ich irgendwie wohl erwähnt, dass die auch mal im deutschen Fernsehen zu sehen war, worauf Florian geschrieben hat, von der Jim Henson Hour gibt es eine deutsche Fassung? Das wusste ich nicht, habe ich nie gesehen. Wann und wo lief denn das? Ich kenne nur die englische Originalfassung von YouTube. Die deutsche Fassung würde ich gern mal sehen. Und die Antwort auf diese Frage schickte direkt danach Mirko unten drunter. Der schrieb, von der Jim Henson Hour lief seinerzeit leider nur eine einzige Folge im deutschen TV. In den 90ern auf RTL 2. Dort zeigte man damals in der Vorweihnachtszeit einige Muppet-Specials. Das stimmt tatsächlich. Ich dachte zwar auch, dass da mehr gelaufen wäre, aber es war in der Tat nur eine einzige Folge, die man mal synchronisiert hat. 1997.
Man musste so in der Zeit als Muppet-Fan auch ziemlich viel umhersuchen. Ne? RTL 2 plötzlich, dann lief mal was im ZDF, so eine Geburtstagsshow.
Ja, aber da ich bin ja bis heute so einer von diesen Verrückten, die sich immer noch eine Fernsehzeitschrift kaufen.
Und auch das RTL 2-Programm natürlich durchwühlen.
Also damals habe ich sehr intensiv, da habe ich mich hingesetzt, also das mache ich jetzt nicht mehr, sage ich mal, zu meiner Verteidigung, aber ja, ich hatte wirklich ein Farbsystem stellenweise, wo ich mich dann hinsetzte mit verschiedenen farbigen Textmarkern und dann angestrichen habe. Da habe ich sehr intensiv das gesamte Fernsehprogramm studiert und markiert mit verschiedenen Farben, was ich sehen möchte, was ich aufnehmen möchte und so weiter. Und wo das dann mit meinem Videorekorder vielleicht am Ende noch kollidieren könnte und wo ich dann noch den usseligen zweiten Rekorder irgendwie in Betrieb nehmen muss.
Ja, man konnte doch, das ist jetzt für mich wirklich richtig alt, ne? Ja. Aber man konnte doch einen Sender sehen und den anderen aufnehmen, das ging doch, ne?
Nee, doch. Das ging bei ja, kommt drauf an, auf was du das aufgenommen hast, aber mit meinem Video, VHS-Rekorder, ja doch, es ging.
Ich konnte auch ProSieben aufnehmen und RTL gucken.
Ja. Aber es war auch einfacher, den Fernseher einzuschalten, wenn du mich fragst. Ja, früher konntest du irgendwo anrufen und dann konnte ich sagen, Julian, mach mal ganz schnell
das
RTL
stimmt.
An.
Ja.
Und wenn heute du mich anrufst, sag mal ganz schnell RTL an. Es dauert ewig bei meinem
Gutes
Fernseher,
Beispiel.
Bis da was läuft. Warum ist das so? Dann muss ich erstmal, ich kann ja auch nicht mehr den Fernseher einfach anschalten und auf der Fernbedienung auf die zweite.
Nee, ich weiß.
Ich habe ja immer drei Fernbedienungen, Minimum da, weil dann muss ich unten dieses Receiver-Teil da anmachen, dieses andere Ding, den Fernseher an sich und es ist.
Du hast doch am Samstag auch die Sendung Ein sehr gutes Quiz gesehen. Hast du dieses Live-Spiel gesehen, wo sie einen Fernseher anmachen mussten?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Das war so ein Actionspiel, da musst du in einen anderen Raum laufen, Fernseher anschalten und dann auf Kabel 1 und Sat 1 eine Zahl suchen. Und das, was am längsten gedauert hat, war dieses scheiß Menü zu öffnen, war erst in so einer Oberfläche, wo man Netflix aussuchen konnte. Dann konnte er unten links, war so ein ganz klein das Fernsehbild, da musste man dann hin navigieren, da musste man aber über so ein Programmschema, das war wirklich unglaublich aufwendig. Also wenn man, mal einfach so bei Nachbarn den Fernseher anschalten, geht nicht mehr, das muss man wirklich sagen.
Also man sagt ja immer, die Technik wird immer toller und moderner und besser und geiler, aber allein wie man ein Fernsehgerät einschaltet,
das ist
man was sieht.
Geworden.
Warum kriegt ihr das nicht hin, ihr Menschen da draußen, die in dieser Branche arbeitet? Es ist ja grauenvoll. Warum brauche ich drei Fernbedienungen und muss irgendwie gefühlte 10 Minuten warten?
Muss man denn noch so einen Suchlauf machen
läuft
wie früher? Ist das noch angesagt? Nee.
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Naja.
Ich habe keine Ahnung.
Beim Videorekorder musste man nämlich separat auch einen Suchlauf machen.
Ja, also das sowieso. Ja, und dann musste man dann immer das abstimmen, dass dann die Sender auf der gleichen Zahl sind wie auf der anderen Fernbedienung.
Und jeder weiß heute noch die ersten 10 Plätze von früher.
Das war Opa und Oma reden wieder vom Krieg. Genau. So, gehen wir mal hier weiter. Was habe ich denn hier noch? Hier, Kerstin hat geschrieben, hallo ihr beiden, wenn jemand sagt, dass man bei eurem Podcast gut einschlafen kann, ist das ein Riesenkompliment, denn um einzuschlafen muss das Gesagte interessant sein, sonst stört es einfach, die Stimmen müssen sehr angenehm sein und man muss die SprecherInnen sehr mögen.
Oh.
So, jetzt merkst du, wie wir automatisch so ein bisschen netter und langsamer und angenehmer reden, nur damit
Dann
Kerstin gut schlafen
komme ich an dieser Stelle zum Andreas, der hat nämlich geschrieben, vielen Dank ihr zwei für die unterhaltsamen Stunden, die ich mit eurem Podcast hatte. Ich bin Jahrgang 71 und es ist ganz wunderbar, mal wieder was über die Serie meiner Kindheit zu hören. Und gerade bei der heutigen Weltlage tut auch ein bisschen plüschiger Eskapismus ganz gut. Und er hat heute in einer Brigitte-Zeitschrift aus dem Jahr 1973 geblättert.
Ab jetzt gefällt es mir wieder.
Was? Ja. Und ist dabei, ich hatte dir das auch vorher schon geschickt, ich schick's dir nochmal, seht ihr jetzt eingeblendet, eine interessante Werbeanzeige aus dem Schauma-Shampoo-Kosmos. Und da sah eine Figur doch sehr, sehr stark aus wie das Krümelmonster 1973. Das war ja auch die Geburtsstunde der deutschen Sesamstraße. Da wollten wohl viele auf diesen Zug mit aufspringen.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Also man sieht da so eine fällige Figur mit runden Augen, die an krümelmonsterartiges Monster erinnert, was natürlich keins ist.
Aber, natürlich nicht.
Aber, ja.
Wenn sich dann besser verkauft.
Das Schaumonster.
Jessica hat noch geschrieben, ob wir den YouTube-Kanal Awkward Puppets kennen. süße, witzige Puppenclips für Erwachsene. Ich kannte ihn nicht, aber du bestimmt. Ich habe es mir aber angeguckt. Nee,
sagt mir jetzt auch nichts. Muss ich mal gucken. Vielleicht kenne ich es, wenn ich es sehe. Warte, soll ich mal kurz gucken?
Ja, mach mal. Awkward. Ein Wort, das man sehr schlecht buchstabieren kann.
Awkward. Awkward. Warte, jetzt muss ich erstmal YouTube aufmachen. Ich hoffe, dass jetzt hier kein... Das dauert genauso lange wie ein Fernseher einschalten. Warte mal. Oh.
Dann grüße ich an dieser Stelle KW80. Er oder sie hat nämlich auch geschrieben, ich höre euch auch zum Einschlafen und das dürft ihr als Kompliment ansehen. Ganz genauso entspannt wie früher die Alf-Hörspiele.
Ich habe gerade nicht zugehört. Ich muss
da Awkward.
Awkward Puppets. Awkward Puppets. Ja, also ich kenne es nicht. Ich sehe es jetzt hier nur so in der Bildvorschau und gucke ich mir nachher mal an, ob mir das gefällt oder nicht. Ob wir das mal für eine ganze Folge zum Thema machen sollten.
Ich glaube, das ist dann so eine Humorgeschichte.
Ach so, naja, dann gefällt es mir nicht.
Nee, das war ganz altbacken, ganz trutschiger, Rudi Carell, Mike Krüger-Humor.
Oh, dann könnte ich es doch mögen. So, so, eine traurige Geschichte noch, die wir vergessen haben. Wir haben in der letzten Fusselcheck-Folge haben wir irgendwie über die verstorbenen Menschen getrauert, Adam Krutinger von Puppet Nerds und Ernst Hilbig. Und wen wir völlig vergessen haben, zu erwähnen, das ist der liebe Horst Jansson, also der leider im Januar schon im Alter von 89 Jahren verstorben ist, der unser Horst in der Sesamstraße war. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, persönlich beim Sesamstraßengeburtstag Januar 23, zusammen mit der Ute Willing. Ich habe dir hier auch nochmal das Foto, ich glaube, das hast du sogar geschossen, das Foto.
Das kann ich gemacht haben, ja.
Ja, da bin ich immer nochmal begegnet und ich durfte dann auch nochmal mit ihm und Ute und ein paar anderen Leuten Abendessen.
Was hat er denn gegessen?
Ein ganz Abendessen. Das weiß ich nicht mehr. Es gab auf jeden Fall hinterher noch Kuchen, das weiß ich doch.
Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass auch in der Berichterstattung nahezu überall stand Sesamstraßenstar Horst Jansson. Horst aus der Sesamstraße. Das ist immer noch das große Ding gewesen, noch mehr als Bastian und die anderen Rollen.
Stand also überall Sesamstraße. Ich behaupte ja nach wie vor, dass diese Generation Sesamstraßengucker oder auch Sesamstraßendarsteller, die das damals, also die berühmte Lilo-Pulver-Ära, also Lilo, Horst, die Ute und die anderen, die dazu da dabei waren, dass das die sind, die so am prägendsten in unser aller Köpfe geblieben ist, sind auch im Zusammenhang mit der Sesamstraße. Vielleicht noch Gernot Endemann als Schorsch. Ja. Aber ich finde, alle, die danach kamen, sind tolle Leute und tolle Schauspieler, haben es auch super gemacht, aber sie sind jetzt nicht so abgestempelt
mit dem Sesamstraßen. Liegt einfach an den Medien. Die hatten halt früher danach auch mehr Sender und dann mehr Internet und dann diese Beliebigkeit führt halt dazu, dass so ein großer Kult um eine Person, wir haben ja wirklich alle um 18 Uhr da gesessen.
Alle? Ja, ich sag ja. Aber das ist ja so. Das ist so, wie Christian Kramer immer noch Benny Beimer ist und alle, die so danach in der Lindstraße viel länger vielleicht mitgemacht haben, als er. Das kann nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Jedenfalls, wir trauern ein bisschen um den lieben Horst. Und wer nochmal den Horst hören möchte, ich habe ja gesehen, ich glaube, eins der letzten Interviews hast ja sogar du mit ihm geführt.
Genau, ich habe ihn nämlich dort, als wir da waren bei dem Event, habe ich ihn gefragt. Und da hat er gesagt, ja, können wir gerne machen, hier ist meine Privatnummer. Und dann habe ich wirklich, ohne Witz, ich habe ja schon viele Interviews gemacht, aber ich habe dann wochenlang gewartet, wann ist der richtige Moment, wo ich da jetzt einfach mal anrufe und frage, ob wir das noch machen können. Und irgendwann habe ich da angerufen, da ging seine Frau dran, sehr, sehr nett, konnte sie auch an mich erinnern. Und dann hat sie an ihn weitergegeben, haben wir einen Termin gemacht. Und das war ganz, ganz toll, das stand noch auf meiner Bucketlist. Aber ich habe mit ihm auch ausschließlich nahezu nur über die Sesamstraße gesprochen. Aber dafür dann war ein bisschen detaillierter.
Schön. Ja, also deswegen an dieser Stelle, wenn das jetzt hier gleich beendet ist, unsere Folge, dann dauert es ja noch zwei Wochen, bis unsere nächste Folge kommt. In der Zeit kann man ja noch ein bisschen den anderen Podcast von Julian sich anhören, den Sprechplanet, wo es eben dieses Interview mit Horst Jansson gibt. Und auch hast du ganz aktuell ein Gespräch noch mit Winfried Debertin, den Hallo Spencer-Erfinder, geführt. Und da habt ihr über Hallo Spencer, der Film, geredet.
Das stand nämlich auch noch aus. Das ist auch sehr, sehr interessant, mal seine Sicht zu hören, weil wir ja auch, er hatte sich unseren Popkultur-Podcast auch angehört. Einmal, als er rausgekommen ist, als wir über die Folge gesprochen hatten. Das war ein Fusselcheck vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Und dann hat er, bevor wir das Interview gemacht haben, hat er das nochmal gehört, um auch nochmal ganz genau zu wissen, welche Kritiken wir hatten. Und da mit ihm drüber zu sprechen, fand ich sehr, sehr interessant, weil er hat auch nochmal aufgeklärt, was stimmt und was ist Satire, was ist Märchen. Also wir sind wirklich nahezu Stück für Stück diesen Film durchgegangen.
So, also wer das genau wissen will, möge sich das alles noch anhören. Sprechplanet heißt Julians anderer toller Podcast. Da bin ich aber, da mische ich mich nicht ein und quatsch dir auch nicht dazwischen. Da hast du deine Ruhe.
Okay.
So, und dann habe ich eine ganz süße Nachricht gekriegt von Gabriele bezüglich unserer Folge zur Augsburger Puppenkiste. Mhm. Sie kommt nämlich aus der Gegend und teilt eine ganz süße kleine Erinnerung und schreibt nur: Hallo ihr Lieben, ich bin als Augsburgerin mit der Puppenkiste groß geworden und durfte als Kind jedes Jahr im Advent ein Stück genießen. Am Ende kam immer der Nikolaus in einem rosa Gewand, das aussah wie beim Nikolaus aus dem Stück Nikolaus in Not. Als ich ca. 25 Jahre später mit meinen älteren Kindern eine Adventsvorstellung besuchte, sah der Nikolaus immer noch so aus. Das war ein wunderbarer Rücksprung in meine Kindheit. Die Puppenkiste hat auch wunderschöne Märchenstücke wie die Schneekönigin, Schneeweißchen und Rosenrot und viele andere. Das beste Erlebnis war aber, als ich durch Zufall ein wenig bei der Produktion einer Jim-Knopf-Folge zusehen konnte, die damals im Eingangsbereich gedreht wurde.
Ah.
Also, liebe Gabriele, da sind wir unfassbar neidisch. Toll. Danke, dass du diese schöne Geschichte mit uns geteilt hast.
Als wir da waren, hatte ich auch wirklich den Eindruck, dass dieser Eingangsbereich für dich wirklich was Besonderes war. Dass du wusstest, ja, das ist das Holy Ground, wo du da draufläufst.
Der unspannendste, also zumindest rein optisch,
ja, ja,
Ort in diesem Haus ist dann, kann manchmal das Spannendste sein. Naja, manchmal, wenn man so etwas weiß, was wo entstanden ist, dann macht das ja irgendwas mit einem. Gerade wenn einem vielleicht das Produkt, was da entstanden ist, so viel bedeutet. So. Und wenn man also weiß, dass in diesem Eingangsbereich, in diesem Foyer damals das alles aufgebaut wurde und dass da diese Fernsehgeschichte geschrieben wurde, dann ja, steht man da mit anderen Augen und nimmt das anders wahr. Ne?
So geht es mir beim alten Sesamstraßenstudio, wo in der Zwischenzeit, glaube ich, seit vielen Jahren Notruf Hafenkante, das Innenset, aufgebaut ist.
Ja.
Das interessiert mich natürlich gar nicht, aber allein an der Stelle zu stehen, wo die Küchenecke war, wäre schon nochmal so ein Ding, weil ich meine, die Türen und die Außenwände sind ja noch dieselben. Also da so reinzugehen, ja, das, ja, ja, ja.
Tja, siehst du? Deswegen guckt der Julian sich jetzt jede Folge nur auf Hafenkante an, weil er immer denkt, na, vielleicht liegt ja irgendwo noch ein Schnuffeltuch im Not-OP.
Larissa hat uns geschrieben: Ihr habt so einen tollen Podcast und bereichert mir und viele andere mit eurer sympathischen Art, sowie eurem Wissen und Insider-Infos, den Tag. Sie ist Jahrgang 82 und hat auch eine 12 Jahre jüngere Schwester. Und zu den Teenie-Party-Zeiten war es nicht unüblich, dass, wenn sie dann morgens verkatert nach Hause gekommen ist, die Schwester die Teletubbies geguckt hat. Und sie hat jetzt gefragt, ob wir auch darüber mal sprechen, vor allen Dingen die Produktionsbedingungen. Das soll ja wohl nicht ganz so doll gewesen sein. Wenig Sichtfeld, Riesenschritte, dann diese großen Riesenkaninchen. Sie hat schon sehr viel darüber gehört, wie schlecht die Produktionsbedingungen waren. Ob wir auch darüber mal sprechen werden.
Dieses Baby als Sonne, ne?
Ja. Was macht das eigentlich heute? Kann man bestimmt schnell googeln.
Oh Gott, ja, vielleicht das laden wir dann zum Interview ein. Ich war das Baby.
Kann
das
Baby so
das Baby in der Sonne bei der Tele ist wahrscheinlich noch tragischer als,
aber
das
Martin,
Kind von den Zwiebacktüten.
Ich glaube, dass das im Jahr 2000 war. Da hatte ich nämlich gerade Schulabschluss. Und da waren die Teletubbies gerade quasi im Fernsehen gekommen. Und ich kann mich erinnern, dass ein paar Mitklässler da noch drüber gelästert haben, aber ich es damals schon heimlich hochspannend fand, dass dann offensichtlich eine große, ganz berühmte neue Erfolgsserie in Deutschland startet.
Ja, ja. Ja, ja, das war auch irgendwie ein Gesprächsthema, sagen wir mal so.
Ja, und dann hieß es noch in den Medien, soll das verboten werden, Verblödung der Kinder, weil die auch so Babys sprachen. Das war auch ein großes Ding.
Ja, ja. Ja, vielleicht müssen wir das.
Wenn ja, sehen, dann müssen wir Monty Arnold einladen.
Den Monty, den kenne ich auch noch. Und war nicht auch Fabian Harloff irgendwie da
das weiß
dabei?
Ich nicht.
Als Erzähler oder auch als Stimme? Ich weiß
das
es gar
weiß
nicht mehr.
Ich nicht. Wer hatte das
Baby? Der war Bob der Baumeister. Der war das Baby. Ja, also ja, wir nehmen es mal.
Danke
zur Kenntnis.
Fürs Feedback.
Und auf die Liste. Übrigens, also es kommen ja viele Vorschläge rein, was mir jemand hier, Felix wünscht sich natürlich, dass wir auch mal Captain Blaubär besprechen.
Ja.
Finde ich auch gut. Und Night Chat Surfer fragt natürlich, ich bin mittlerweile schon sehr gespannt, wann ihr einmal einen Blick über die Mauer in den Osten wagt und euch mit den Puppen aus dem DDR-Fernsehen beschäftigt. Da müssen wir mal gucken. Also, was es da alles gab. Mir fällt natürlich spontan immer nur Pitti Platsch ein. Ne? Ich weiß, es gab noch das Spielhaus. Das hatten wir auch mal kurz irgendwo hier mal angerissen als Thema. Ich glaube, als Figur. Kennst du diese Figur-Rubrik?
Ja.
Oder irgendwo hatten wir es mal. Das Spielhaus. Und Ja, und Pitbull, ich weiß gar nicht, was noch alles da existiert. Da bin ich tatsächlich nicht so gut im
Wir brauchen eine konkrete Liste.
Ja, genau. Schick gerne Vorschläge. Was gab es denn da so alles im DDR-Fernsehen damals? Und wo finden wir es?
Ich habe noch als Vorschläge die Gremlins und natürlich zum 25. Mal Happy Time Murders dabei gehabt in dem Feedback.
Ja.
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 Ist für dieses Jahr steht unsere Liste zum Glück. Da steht das nicht mehr drauf, aber vielleicht nächstes Jahr.
Wir haben noch ein bisschen Thema für ein paar Folgen übrig.
Ja, ich bin auch überrascht. Das habe ich aber auch öfters mal gelesen, dass man zuerst denkt, ach, der Podcast ist ja schnell zu Ende. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Es geht jetzt erst los. Und dazu kommen ja noch diese Interviews.
Das klingt ja wie eine Drohung.
Jetzt geht's erst los. Man sollte meinen, wir haben alles abgearbeitet, aber jetzt geht es erst ins Detail. Und wir laden ja auch immer wieder neue Leute ein. Es kommen auch dieses Jahr noch, würde ich mal sagen, laut Plan 2 Interviewfolgen. Das wird noch richtig spannend.
Ja, ja. Das ist, es ist dann doch ein größerer Topf, als man wirklich dann, selbst mir ging es ja so, dass ich, als der Julian mich damals gefragt hatte, ob wir das machen wollen, habe ich gedacht, naja, das halten wir so ein Jahr durch, dann haben wir alles abgegrast, aber tatsächlich gibt es dann mehr, als man denkt. Es ploppt ja auch immer wieder was Neues auf, was das man so findet.
Eben, ne? Wenn dann auch mal wieder neue Produktionen kommen, kann man sich denen auch nochmal widmen. Ich fände es ja auch nicht schlecht, wenn wir irgendwann den Hallo Spencer-Film auch nochmal in Gänze besprechen. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch jetzt wirklich abgefrühstückt.
Nee. Ist doch jetzt abgefrühstückt.
Okay, gut.
Ja. Der Kopf. Naja, aber vielleicht nehmen wir mal nochmal so ein oder andere Figuren im Einzelnen.
Ja, oder einzelne Folgen. Also gerade bei diesen legendären Serien ist eigentlich eine Schande, auch bei den Dinos gäbe es sicherlich Folgen, die sich für eine einzelne Besprechung lohnen.
Ja, also gerade die Entwicklung, also mich, der Elvis interessiert mich natürlich brennend.
Ja, oder sowas. Ne? Elvis hast du so ein bisschen, ne?
Ja, den finde ich irgendwie, also den mag ich. Das ist so ein absoluter Waschlappen, den finde ich geil.
Gut. Ja, das sind so Figuren, die so vorgeben, was zu sein, aber eigentlich so in sich so lächerlich sind. Ne? Also
ja.
Elvis gehört dazu.
Ja, so wie wir halt, ne?
Ja, genau. So. Der Kux-Pusher hat, ich nehme an, Kux von Cuxhaven, also da komme ich auch her, hat geschrieben, hallo ihr zwei, ich hatte als Kind ein Muppet-Buch über die Folge mit Vincent Price. Erinnere mich noch gut an die Folge, welches waren eigentlich eure Lieblingsfiguren bei den Muppets? Kann ich ganz klar sagen, Scooter und Skeeter natürlich.
Ja, da musst du aber auch sagen, weil Skeeter hat ja nichts mit den Muppets eigentlich zu tun. Das ist ja nur Muppet-Babys.
Ja, also für mich ist es Scooter immer gewesen.
Aha. Ja, ich kann das gar nicht so an, ich mag mich da gar nicht auf eine Figur festlegen.
Musst du ja nicht.
Nö.
Die großen fünf, definiert von Martin Reinl.
Das muss ich nochmal, die Hitparade muss ich noch erstellen. Okay. Ich bin ja grundsätzlich sonst auch immer so ein Freund von den Figuren, die sonst keiner auf dem Schirm hat. Link Ringelschwanz, finde ich total einen total komischen Charakter. Also hier Captain Link aus Schwein im Weltall, der ja auch in ein paar anderen Szenen immer noch vorkommt, weil das auch so ein Dödel ist, der so, also der mehr Charakter hat, als man denkt, wenn man sich das mal intensiver anschaut und so und ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und jetzt auch nie groß.
Also, wenn man mich das zur Sesamstraße fragen würde, würde ich auch einige Figuren nennen, die, glaube ich, in ganz Düsseldorf außer mir keiner mehr kennt. Das ist schon, ich kann das verstehen. Nur in
Düsseldorf? Düsseldorf ist ja die Hochburg der Sesamstraßenfans.
Ja, ich glaube nicht, dass sich jemand hier in meiner Nachbarschaft an Denke dran Joost erinnert. Oder was meinst du?
Ach, das weiß ich. Also da gibt es in Düsseldorf bestimmt noch zwei Leute, die denken.
Die sollen sich bitte melden. Ich brauche mal Freunde, mit denen ich so einen Abend verbringen kann.
Ja, macht ihr mal euer denkegrandios Verherrlichungsabend irgendwann.
Naja. Ja, genau. Also für dich gäbe es da sicherlich mehrere. Für mich auch. Ich fand nur bei Scooter, fand ich, wie gesagt, die Stimme so toll. Und auch sie sah halt so ein bisschen, oder er sah so ein bisschen alternativ aus. Und ich fand natürlich die Brille großartig. Sowas holt mich ja immer ab. Auch bei anderen Figuren, auch aus der Sesamstraße, Don Schnulze. Der hat, wenn die Augen so auf der Brille sind, das finde ich toll.
Ja, wo man sich eigentlich die ganze Zeit nur fragt, wie schaut der wohl ohne Brille aus?
Ja, und man kann ja, wenn die Figur sich dreht, manchmal sieht man es ja auch, dass da eben nichts ist.
Ja, ganz kleine Augen. Ich glaub, sie haben es natürlich irgendwann auch mal zum Thema gemacht. Es gibt natürlich jetzt in den späteren Muppet-Produktionen, gab es auch mal, ich glaube, in der letzten Serie da diese Muppets, die so ein bisschen The Office da irgendwie persifliert hat. Ich meine, dass es da drin wäre. Irgendwo gab es so einen Gag, dass sie dann mal Scooter ohne Brille natürlich dann gezeigt haben, wo er dann so ganz kleine Pünktchen dann nur so hat. Oder so ganz,
ach so,
ganz,
ah, okay.
Ganz klein, irgendwas. So ganz winzig kleine Euklein da sind.
Ah ja.
Naja.
Das ist ja wirklich nur kurzsichtig, da muss er ja Brille tragen.
Das ist so wie das aussah, stark kurzsichtig.
Ja.
Wenn das dann die Augen sind, die man in der Brille sieht. Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr. Ich bin mit all meinen lustigen Kommentaren durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich wurde noch auf die Stop-Motion-Filme Isle of Dogs hingewiesen aus der Welt von Wes Anderson, ob wir das mal angucken wollen. Jeff Dunham wurde noch mal erwähnt. Und ich habe noch eine Suche von Thomas. Der schreibt, jetzt brauchen wir wieder ein Schwarmwissen. Irgendwann wird es dann passieren, Thomas. Hör jetzt einfach die nächsten Jahre immer zu. Irgendwann kommt die Antwort da mittendrin. Ne?
Also, was kommt denn jetzt?
Er schreibt, ich suche auch eine Serie und seit Jahren. Finde aber einfach nichts. Ich erinnere mich nur schemenhaft an eine Nachmittagssendung im Kinderzimmer-Setting und Gegenstände, die zum Leben erwachen. Also ein bisschen Toy Story-artig. Insbesondere da ist mir ein etwas größerer, bunter Geländewagen, der durch das Zimmer läuft, in Erinnerung. Dieser Wagen ist aus einer Art Schaumstoff und so gesehen auch eine Puppe und damit ganz klar in eurer Kernkompetenz angesiedelt. Möge es eine Zwischensequenz sein aus Zapzarab, das war so ein Kindermagazin, man findet einfach nichts darüber hinaus. Wenn also jetzt jemand sich erinnert, dann bitte melden, wir geben das dem Thomas weiter.
Also ich kann jetzt, das Erste, was mir dazu einfiel, jetzt aber zum Thema Kinderzimmer und Sachen, die zum Leben erwecken, da gab es die Serie Die Spielzeugbande, The Secret Life of Toys, auch aus dem Jim Henson-Kosmos. Wann ist das entstanden? Das ist irgendwann auch in den 90ern entstanden. Es gab ja diesen Weihnachtsfilm, das Weihnachtsspielzeug, The Christmas Toy, was ja eigentlich die Vorlage von Toy Story ist. Im Grunde auch exakt die gleiche Geschichte wie Toy Story erzählt. Dieses Special wurde dann auch nochmal in eine Serie verwurstet. Das wurde sogar in Deutschland gedreht. Da hat nämlich auch der Carsten mitgespielt. Der Carsten Hafke hat da irgendwie Supporting Puppeteer gemacht und hat damals tatsächlich mit all den großen Muppet Superstars zusammen in einem Studio gedreht. Mit Dave Goelz, also dem Gonzo-Spieler, mit Jerry Nelson und all diesen Ikonen.
Ich glaube, wir müssen.
Und da war er aber noch so jung und so irgendwie hat er das irgendwie nicht, glaube ich, bis heute nicht richtig wahrgenommen, dass er mit all diesen Legenden in einem Zimmer war. Aber der hat da irgendwie auch mitgewirkt.
Ja, wir müssen mit Carsten auch nochmal 5 Stunden sprechen, glaube ich.
Vielleicht. Vielleicht war das die Serie. Ich muss mir das nochmal anschauen, ob da auch ein Geländewagen durchs Bild gerollt ist. Also das ist jedenfalls das Einzige, das lief nämlich auch nachmittags im WDR, glaube ich, wurde die ganze Serie ausgestrahlt. Könnte es sein. Spielzeugbande.
Zapzarab sagt mir aber auch noch was. Ich meine, das Titellied habe ich, glaube ich, sogar noch im Kopf.
Ist das nicht eine österreichische Kindersendung?
Ja, es ist ein bisschen komisch. Das lief irgendwie in den dritten Programmen. Aber ein paar Folgen sind auch auf YouTube. Wir behalten das. Und wir suchen ja auch noch für den Zuhörer Frank noch Tiffys, was war das noch? Tiffys Bohnensuppe oder sowas. In einer Folge habe ich das so angesprochen. Also ganz fertig sind wir noch nicht mit dem Podcast.
Wir suchen noch Tiffys Bohnensuppe, ja. Bitte schickt sie uns, wenn ihr die findet.
Ja, jetzt habe ich aber auch nichts mehr. Ich habe Stück für Stück jetzt hier alles schön rausgelöscht. Wenn jetzt jemand denkt, ihr habt meins ja gar nicht vorgelesen. Ja, aber gelesen haben wir alles.
Gelesen haben wir alles. Zur Kenntnis genommen haben wir sie auch. Und manchmal haben wir es dann einfach vergessen, uns rauszuschreiben. Oder wir haben es, manchmal beantworten wir es ja auch schon privat.
Ja,
wir haben in der Tommy Krabbeis-Folge, also über Bernd das Brot, gibt es irgendeine Stelle, wo jemand irgendwo ein Wort nicht verstanden hat. Da haben wir so alle wieder mal gepflegt durcheinander gequatscht. Das haben wir dann aber, glaube ich, per Mail dann irgendwie
das
aufgelöst.
Kann man dann
was da geredet
nachreichen.
Was wir noch nachreichen müssen und wollen, ist ja eigentlich, das haben wir nämlich in der letzten Folge gar nicht gemacht, mal zu verpetzen, worum es denn beim nächsten Mal in unserer regulären Folge am 1., was haben wir denn jetzt als nächstes?
Mai.
Am 1. Mai geht.
Es ist ein Feiertag, da könnt ihr alle zuhören.
So, und es wird bestimmt eine sehr, sehr lange Folge, aber eine nahezu unendliche Folge. Denn es ist nämlich auch eine unendliche Geschichte, die wir behandeln.
Ja, aber wir haben gelernt, erstmal nur den ersten Teil.
Ja, und vielleicht bleibt es auch bei dem. Also wir gehen in die unendliche Geschichte, den Spielfilm, den ersten Spielfilm dieser Reihe von 1984, glaube ich.
Ja.
Ich weiß mich richtig.
Und wenn man sieht, was darum herum alles passiert ist, ist auch vor allen Dingen an Auftritten im deutschen Fernsehen, da kann man auch auf YouTube tolle Sachen finden. Und das ist wirklich für mich eine richtig, richtig große Kindheitserinnerung, weil ich mich, seitdem ich kein Kind mehr bin, damit auch wirklich nicht mehr beschäftigt habe, Martin.
Tja,
und ich war
langsam mal Zeit.
Mit der Schule in der 8. Klasse damals in der Bavaria Filmstadt. Ich habe ganz viele Erinnerungen dazu.
Aha, na, diese ganzen Abenteuer und Erlebnisse, die erzählst du mir dann beim nächsten Mal.
Ja.
Die will ich jetzt noch gar nicht hören.
Nein, will ich auch gar nicht sagen.
So. Ja, dann, ich sag schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Nee, oder hören.
Ja.
Oder bis zum nächsten Mal.
Und ich wünsche natürlich frohe Ostern und wir hören uns dann am nächstbesten Feiertag am 1. Mai.